dann diskutieren wir intensiv und treten in den Diskurs ein.
So machen wir das.
Herr Schäfer, das Publikum, das Podium gehört Ihnen.
Okay. Vielen Dank für die Einführung. Greife ich mal das Bild mit den Fröschen auf. Ich glaube, der Frosch bin ich nicht mehr. Ich sehe mich dann mal vielleicht als Kröte irgendwie. Die kleinen Frösche hatte ich noch bis vor 2 Stunden. Da hüpften so um mich rum die kleinen Schüler. Ich bin Klassenlehrer einer 7. Klasse im Moment, begleite die, seit die bei uns an die Schule gekommen sind. Helene Lange Schule in Wiesbaden ist das.
Ja.
Genau, bin ich in Wiesbaden. 7. Klasse, begleite die seit der 5. Klasse, bin also in meinem 3. Jahr nach dem Referendariat jetzt und stelle Ihnen heute mal unsere Online-Community vor, eine Community für unsere Klasse speziell, die wir im Laufe der 5. Klasse aufgesetzt haben und mittlerweile durchs 3. Projekt durch sind. Das 3. Projekt werde ich Ihnen dann auch praktisch noch mal ein bisschen näher zeigen. War eine Praktikumsbegleitung, die hat vor 1 Woche geendet. Das heißt, was Sie jetzt hier hören, was Sie mitkriegen, ist am Anfang ein kleiner Input und dann Praxis pur, die quasi von vor 2 Stunden aus dem Klassenraum kommt. Was ist überhaupt eine Online-Community? Auch die Frage musste ich mir stellen, als ich mir überlegt habe, sowas in meine Klasse zu bringen. Es gibt bekannte Communities, Facebook, StudiVZ, Twitter und so weiter und so fort. Da werden Sie in der einen oder anderen sicherlich auch schon mal unterwegs gewesen sein. Die deutsche Wikipedia nennt den ersten wichtigen Teil, der mir von Bedeutung ist, Netzwerke, bei denen die Benutzer gemeinsam eigene Inhalte erstellen. Mir kommt es da auf die eigenen Inhalte an. Das heißt, die Schüler sollen dann nicht etwa zugeschmissen werden mit Materialien und Arbeitsblättern, sondern sie sollen dort eigene Sachen erstellen und eigene Texte produzieren und eigene Ergebnisse vorstellen. Und der zweite Schwerpunkt kommt aus der englischen Wikipedia, wo die Abgrenzung gezogen wird zu Social Network Services, die normalerweise individuell bezogen sind. Und dagegen gestellt wird dann die Online Community Services, die group-centered sind. Und das ist der zweite wichtige Baustein, der für mich von Bedeutung ist, dass es darum geht, dieses Einzelkämpfertum des Schülers aufzubrechen und sie in der Gruppe zusammenzuführen und ein Gruppenerlebnis zu schaffen, eine Gruppendynamik in Gang zu setzen. Und diese beiden Dinge versuchen wir also mit unseren Klassenblocks in den Griff zu kriegen, eigene Ergebnisse und dann auch noch die Gruppe zu stärken, also die Klasse zu stärken. Warum machen wir das überhaupt? Warum muss das überhaupt in die Schule? Könnte man ja denken, sollen die doch in ihrer Freizeit machen. Ich stelle Ihnen ein kurzes Video vor, was vielleicht zeigt, wo wir nicht unbedingt hinwollen. Ist aus Norwegen, von daher ist mit Englisch untertitelt. Der Ton ist nicht ganz so wichtig, ich habe deswegen auch keinen Lautsprecher mitgebracht. Schauen Sie sich einfach mal an. Ja, also im Rahmen einer norwegischen Aufklärungskampagne zu beachten, was man denn da online stellt. zeigt es so ein bisschen, wo wir wahrscheinlich nicht hinwollen. Also das ist nicht mein Traumszenario, irgendwo heimlich in Facebook rumzugeistern und die Schüler des Nächtens zu verfolgen und zu gucken, was sie denn da über mich publizieren, sondern in den Raum mit einzusteigen und es gemeinsam mit den Schülern zu machen. Ergibt sich dann einfach aus der Tatsache, dass diese Gerätschaften, diese Communities, diese Möglichkeiten in der Lebenswirklichkeit der Schüler angekommen sind. Also das erleben Sie, wenn Sie in die Schule gehen, unmittelbar, dass da die Geräte vorhanden sind. Ich habe immer das klassische Beispiel, dass bei uns dann passiert, dass unsere Schüler die Geräte permanent zur Verfügung haben und da auch in diesen Communities unterwegs sind. Das zeigt sich in den jährlich durchgeführten GIMSS-Studien auch, wo gefragt wird, einmal nach der Medienverfügbarkeit, wo dann deutlich wird, dass die Geräte zu nahezu 99-100% eigentlich da sind. Jeder Schüler hat einen Internetzugang, jeder Schüler hat mittlerweile ein Handy, da haben wir eine Totalabdeckung. Wenn man dann danach fragt, wie die Bindung an die Geräte ist, sieht man auch, dass das stetig wachsende Zahlen sind und dass ein Drittel mittlerweile kaum noch auf Internet verzichten kann. Bei den Jungs noch deutlicher als den Mädchen der Computer unverzichtbar ist. Das sind Geräte, die begleiten die tagtäglich. Das ist ihre Lebenswirklichkeit. Und von daher ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir in der Schule da nicht stehen bleiben und da an unseren Büchern und an unseren althergebrachten Medien festklammern, sondern die Lern- und die Lebenswelten der Schüler miteinander verknüpfen. Einfach aus dem Grund heraus, dass Lernen ein Lebensprozess ist, ein Lernprozess ist, der das Leben begleitet und man diese beiden Welten nicht trennen sollte. Also man sieht es an vielen Schulen. Bei uns gibt es auch eine große Treppe zur Schule hinauf und wenn man sich da morgens um 8 Uhr hinstellt, dann sieht man die Schüler, wie sie kommen und alle sind so unterwegs. Mit dem Blick nach unten gehen sie die Treppe hoch und was machen sie? Sie schalten ihre Geräte aus. Und dann stellt man sich um 13.15 Uhr, 13.30 Uhr an dieselbe Treppe. Dann kommen die ganzen Schüler wieder so aus dem Schulgebäude rausgelaufen und sie schalten ihre Geräte wieder an. Das bedeutet eigentlich so viel, dass in der Schule sie entkoppelt sind von ihrer Lebenswelt und sich quasi ausstöpseln und nachmittags wieder einstöpseln. Und das Erste, was dann passiert, wenn man vor der Schule steht, ist das Handy am Ohr oder der Blick aufs Display und dann ist man wieder unterwegs in Facebook und so weiter. Das hat zugenommen und das nimmt auch im Alter zu. Also bei meiner 5. Klasse, in der 6. Klasse war es noch nicht so gravierend. Ich habe es jetzt gemerkt, als wir in die 7. Klasse gekommen sind und merke das auch bei den Freundschaftsanfragen, die ich da in Facebook bekomme. Da ist mittlerweile auch in meiner Klasse eine 80% Abdeckung der Schüler in Facebook vorhanden. Das heißt, wir sind da wirklich in der Situation geraten, wo das Lebenswirklichkeit geworden ist und unsere Lernwelt da zunehmend von entkoppelt wird. Warum machen wir das noch? Wir können damit Lernräume verbinden, wir können über die eigene Klasse hinweg, wir können über die eigene Schule hinweg. Das wird sich auch gleich an dem praktischen Beispiel, das ich Ihnen dann live zeigen möchte in der Community, verdeutlichen, wo wir dann in die Praktikumsplätze reingehen, wo wir die Schüler dann vor Ort in ihren Praktika besuchen und begleiten können, außerhalb der Schule, über die Schule hinweg. Inzwischen versuchen weitere Kollegen mit einzusteigen, das heißt, wir können auch untereinander die Klassen vernetzen, Schüler aus anderen Klassen gucken in die Community, wir schauen in die Blogs von anderen Schülern aus anderen Klassen hinein, können da also über den Jahrgang zusammenarbeiten. Es entstehen vollkommen neue Kollaborationsformen innerhalb der Klasse. Man kennt das wahrscheinlich aus der eigenen Schulzeit. Man hat dann irgendwann so seine Peer Group und seine Kumpels an der Tischgruppe. Mit denen arbeitet man da tagtäglich zusammen. Aber was da am anderen Ende vom Klassenraum teilweise im Unterricht passiert, da kriegt man nicht viel mit. Ja, welcher kleine Philipp guckt schon regelmäßig ins Deutschbuch von der Lisa rein? Ja, oder welcher kleine Paul weiß, was Moritz da tagtäglich in seinem Matheheft fabriziert? Ja, das ist für die Schüler sind das teilweise geschlossene Welten, diese Hefte. Das kriegt man beim Nachbarn noch mit, weil man da regelmäßig abschreibt oder sonst die Hausaufgaben nicht hat. Aber von den 24 anderen Schülern, wie sieht denn das Deutschheft aus? Ist mir doch egal. Es entstehen neue Wahrnehmungsformen der Schüler, das vor allem für den Lehrer. Das heißt, ich bekomme viel mehr von den Schülern mit. Ich habe auch viel größere Zeiträume, mich um die Schüler zu kümmern. Ich sehe sie also nicht mehr nur 45 Minuten in der Regelschule, bei uns sind es 90 Minuten, wir haben ein Doppelstundensystem, sondern ich kann noch am Nachmittag jederzeit mal in das Heft reingucken, also in den Blog in dem Fall, in die Online-Community und mir noch mal ein Bild von dem Schüler machen. Ich bin nicht mehr nur auf diese Klassenraumsituation angewiesen und kann dann auch in die nächste Stunde reingehen oder wenn er seine Hausaufgabe online gemacht hat, und direkt auf ihn zugehen und sagen, du Philipp, ich habe mir mal deinen Blog angeschaut, die Hausaufgabe von gestern, da ist mir das und das aufgefallen, lass uns doch mal nochmal darüber reden, das ist noch nicht so ganz richtig, was du da gemacht hast. Ist ein ganz anderes Feeling für den Schüler, eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Wertschätzung durch den Lehrer, als wenn er so im Unterricht durch die Gänge schleust und dann irgendwann mal über die Schulter schaut und fragt, na Philipp, was machst denn du da? Und Philipp muss erstmal hochgucken und dem Lehrer 5 Minuten lang erklären, was er da gemacht hat. Der Lehrer kommt, weiß es, hat sogar seinen Beitrag schon gelesen und steigt direkt an dem Punkt ein, wo die Schwierigkeit da ist. Ja, ist für den Schüler ein ganz neues Erlebnis, dem Lehrer sozusagen als Wegbegleiter zu erfahren. Es entstehen aber für die Schüler auch neue Möglichkeiten des selbstständigen Lernens. Das heißt, in dem Moment, wo wir in so eine Online-Community gehen, werden die Aufgaben auch freier und verändern sich. Wir können in so einer Community nicht mehr Aufgabe 1, 2, 3, 4 nacheinander abhaken, rechne 5 plus 7, rechne 9 plus 12, rechne 13 plus 14. Das funktioniert so nicht mehr. Das heißt, die Aufgaben werden freier, die Aufgaben werden individueller und schülerzentrierter. Und für den Schüler ergeben sich vollkommen neue Möglichkeiten, die Reihenfolge zu wählen, das eigene Lerntempo zu wählen. Und einfach der Schüler rückt in den Mittelpunkt und nicht mehr die Aufgabe steht im Mittelpunkt. Daraus ergibt sich natürlich eine neue Lehrerrolle. Ich habe es eben schon angedeutet. Der Lehrer ist nicht mehr der Prediger vorne auf der Bühne, sondern der Coach, der Lernbegleiter, der neben dem Schüler quasi herläuft und ihn an den entsprechenden Stellen immer wieder Futter gibt und immer wieder anstößt, vielleicht neue Herausforderungen bereitstellt. Und auch nicht mehr derjenige, der vorne steht und für alle, so wie ich es jetzt gerade wieder klassisch falsch mache, einmal predigt, sondern dann, so wie ich es angedeutet habe, individuell könnte ich auf Sie zugehen und sagen, ich habe mir Ihren Blog gestern mal angeschaut, lassen Sie uns doch mal über die Rolle von neuen Medien im Klassenraum reden, da habe ich das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht so die richtige Tendenz gefunden hat. Ja? Oder lassen Sie uns doch noch mal darüber diskutieren, finde ich einen interessanten Ansatz. Ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt hier vorne stehe und Ihnen das einmal mitteile und wir am Ende vielleicht noch mal eine Dreiviertelstunde kurz diskutieren. Ja? Das ist ein ganz anderer Unterschied, eine ganz andere Situation, die sich da ergibt. Werde häufig gefragt, ob es mehr Arbeit ist, teils, teils. Ja, man hat eine gewisse Vorbereitungsphase, so eine Online-Community aufzusetzen. Wenn sie einmal da ist, läuft sie. Man muss natürlich dann am Nachmittag öfter mal irgendwo reingucken, geht dafür aber deutlich entspannter in die Stunden rein. Vor allem in die Stunden, in denen die Schüler auch in der Community arbeiten. Das ist dann sozusagen der Bonus, den man wieder rausholt. Man ist im Berufsalltag deutlich entspannter, hat dafür eine Auslagerung so ein bisschen auf den Nachmittag. Können wir gerne nachher ins Gespräch kommen, wenn Sie da genaueres wissen wollen und Sie das interessiert. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Unsere Klassencommunity hat verschiedene Funktionen. Die wesentliche Funktion sind die Blogs. Jeder Schüler führt einen Blog mindestens. Inzwischen haben die meisten 3 Blogs. Zu verschiedenen Themen legen sie immer einen neuen an und posten da ihre Beiträge. Das ist sozusagen der Kern. Jeder Schüler orientiert sich rund um seine Blogs. Das ist das, was dem Schüler gehört. Das schreibt nur er. Da kann er Kommentare von anderen Mitschülern bekommen. Aber das ist sozusagen sein digitales Heft. Darum gruppieren sich Statusnachrichten, das kennen Sie eventuell so à la Twitter oder Facebook, was mache ich gerade, das sind so kurze Häppchen, die man reinstellt, ja, wird gerne genutzt, so nach dem Motto, sitze gerade an den Mathehausaufgaben, komme nicht weiter und irgendein Mitschüler in der Community ist gerade online und sieht das und man kann sich gegenseitig helfen. Das tickert so durch, das ist eher so eine flüchtige Kommunikation. Es gibt dann die für die digitale Welt klassische Kommunikation der Privatnachrichten innerhalb der Community, so eine Art E-Mail-System, was da intern läuft. Man kann es auch nicht raus und von draußen auch keinen bekommen, aber untereinander. Es ist sehr beliebt, dieses System. Wir gucken nachher nochmal, was so unter dem Aspekt Öffentlichkeit zu verstehen ist bei der ganzen Sache. Aber diese Privatnachrichten, die für die anderen Nutzer nicht sichtbar sind, sondern nur für die die Nachricht bestimmt ist, die sind sehr beliebt. Auch mir gegenüber als Lehrer sehr beliebt. Vor allem von Schülern, die sich im Regelunterricht nicht so trauen, vor den 25 anderen sich zu melden und sagen, Herr Schäppler, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Oh, wow, wow, 7. Klasse, Pubertät, das darf man nicht machen. Aber in dieser Online-Community, dem Herrn Schäppler mal eine kurze Nachricht schreiben, Herr Schäppler, Mathehausaufgaben oder Deutschhausaufgaben von gestern, können Sie noch mal erklären. Das ist dann eine private Interaktion und da verlieren Sie Ihr Gesicht nicht, das trauen Sie sich und das wird sehr rege genutzt und unter den Schülern auch, weil sie wissen, dass ich das nicht lesen kann. Ja, das ist sozusagen Ihre Ebene und die wird sehr stark genutzt. Ich kann in diese Nachrichten tatsächlich nicht reingucken, will ich auch gar nicht. Ich kann es nur am Traffic feststellen und an also im Hintergrund in der Community und so, wie die Schüler darüber reden. Dann. Dann gibt es so ein Informationssystem, das besteht eigentlich weitestgehend daraus, dass ich Materialien einstellen kann in die Plattform und ich auch den Startblock quasi auf der Startseite habe und da immer auch kurze Nachrichten mitteilen kann, bitte denkt da dran, bitte denkt da dran, bringt das mit. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich systemweite Nachrichten verschicken kann, die dann bei dem Schüler, wenn er sich das nächste Mal einloggt, unmittelbar aufploppen in Orange. Das als nicht wichtige Nachricht quasi vom Klassenlehrer, vom Administrator, um nochmal an wesentliche Dinge zu erinnern oder aufzufordern, wie auch immer. Also so eine Art Informationsschiene. Wir gucken uns all diese Funktionen später nochmal live an. Und dann gibt es ein Bewertungssystem und Kommentare. Das heißt, man kann sowohl Beiträge ranken, in den Foren können wir das. Das heißt, wir können sagen Daumen hoch, Daumen runter. Das ist so ein Kurzfeedback, was die Schüler sich untereinander geben können. Und je besser der Beitrag ist, desto weiter rutscht er dann nach oben. Also besser im Sinne von mehr Daumen hoch bekommen. Und das Kommentarsystem hinter den Blogbeiträgen, wo die Schüler oder auch die Lehrer, die Kollegen dann einfach verschriftlicht reinschreiben und nochmal Hinweise geben, so nach dem Motto, dein Blogbeitrag ist schon prima gelungen, schau nochmal auf die Rechtschreibung, da sind noch ein paar Dinge drin, die du noch verbessern kannst. Ja, und so findet dann eine Bewertung, eine Rückmeldung auf so einer Ebene statt, die nicht gleich die Note draufsetzt. Ja. Dann gibt es noch Gruppen und Freunde, das kennt man aus Facebook. Das hat einfach die Funktion der Strukturierung, der Übersichtlichkeit und der Vernetzung. Das ist einfach quasi, ich sag mal, so eine Art Gimmick, um die Sache noch attraktiver zu machen. Das, finde ich, darf man nie vergessen, dass das Ganze auch Spaß machen muss. Ja, natürlich merken die Schüler sehr schnell, dass man in dieser Community auch lernt, dass da gearbeitet wird, dass da geschafft wird. Ja, aber dennoch wird immer so ein gewisser, ich sage mal so ein Social Aspect oder so ein Spaßfaktor noch mit aufrechterhalten. Und das ist die Möglichkeit, sich untereinander als Freund gegenseitig zu vernetzen, Gruppen zu bilden und da nochmal speziell Themen, die vielleicht auch ins Private gehen, dann auszutauschen. Ja, das gehört quasi noch mit dazu. Ich werde häufig gefragt, ob so Chatfunktionen, die da auch mit dazu gehört und solche Sachen, ob man das nicht lieber abstellen sollte, da es ja den Unterricht stört. Ich habe da mit meinen Schülern immer die Vereinbarung, wenn wir über eine Stunde sozusagen vielleicht an einem Thema arbeiten, ist vollkommen legitim, dass der eine mal nach einer Viertelstunde eine Pause macht, der andere mal nach 25 Minuten eine kleine Pause einlegt, 3-4 Minuten Pause machen, mal einen kleinen Chat einschieben und dann wieder weitermachen, ist vollkommen okay. Ja, jeder Mensch muss mal irgendwie sich kurz ablenken. Wenn sie es dann schaffen, wieder zurückzukommen oder wenn ich sehe, dass sie da schon seit 5 Minuten jetzt am Chatten sind, gehe ich mal kurz hin und gebe einen kurzen Kommentar, dann ist das vollkommen legitim. Aber diesen möglichen Spaßfaktor, der für die Schüler einfach automatisch zu diesen Online-Medien dazugehört, von vornherein rauszubannen, ist aus meiner Sicht dann der falsche Weg und würde diese Medien falsch konnotieren. Das als kurze Einführung. Wir würden jetzt als nächstes mal live reinschauen. Ich würde Ihnen ein paar Dinge zeigen. Gibt es an der Stelle, bevor wir da eintauchen, Fragen, irgendwas, was Sie klären wollen, was Sie noch nicht verstanden haben? Gut, dann schauen wir mal rein. Ich wechsle einmal rüber. So sieht das Ganze aus. Was Sie nicht gesehen haben, ist, dass man sich einloggen muss mit einem Nutzernamen und einem Kennwort. Das habe ich eben schon getan, als ich es vorbereitet habe. Bedeutet aber einfach, dass die Community geschlossen ist und nur Lehrer und Schüler Zugang haben. Auch die Eltern haben keinen Zugang im Moment. Wir haben eine Umfrage gemacht an verschiedenen Stellen und die Schüler wollen diese Plattform für sich behalten, wollen also auch nicht, dass Freunde oder Eltern da reinschauen, wäre aber grundsätzlich möglich, bis hin zur weltweiten Öffnung für die Öffentlichkeit. Das ist diese Startseite, von der ich eben gesprochen habe, so für Kurzmitteilungen. Sie sehen, dass die erste ist noch gar nicht so alt vom 18. Januar. Liebe 7a, stellt euch bitte am Freitag darauf ein, bis 13:15 in der Schule zu sein. Es war einfach, sie kam aus dem Praktikum zurück. Wir hatten am Freitag noch einen Auswertungstag und die Schüler waren sich unsicher. Ich habe Privatnachrichten im System bekommen. Herr Schäppler, wie lange sind wir denn am Freitag in der Schule? Und nach der zweiten, dritten habe ich dann gesagt, okay, ich stelle es einfach mal für alle rein. Und Sie sehen anhand der Kommentare, die dann da auch von den Schülern kommen, dass das tatsächlich eine Möglichkeit ist, die wahrgenommen wird und die auch gesehen wird. Ja, wird nochmal vielleicht was nachgefragt, was soll ich da mitbringen und so weiter. Ja, und man freut sich, alles klaro. Natürlich stellt Theo auch die Nachfrage, dass natürlich kein Unterricht stattfindet. Ja, ist ja ein Auswertungstag, das ist dann ganz wichtig. Also Sie sehen, das wird dann auch wahrgenommen und ist eine Möglichkeit, einfach eine Information zu streuen und die Klasse nimmt sie wahr und teilt sie sich untereinander auch weiter mit und hat nochmal die Möglichkeit, da kurze Nachfragen zu stellen. Das ist so die Startseite des Ganzen. Die Kurzmitteilungen, das sind die sogenannten Aktivitäten, da wird alles gesammelt, was gerade passiert in der Plattform. Ja, also ich könnte hier jetzt reinschreiben, zeige gerade Studenten unsere Plattform. Ja, und dann veröffentliche ich das und dann taucht das da sofort auf. Ja, Sie sehen das und dann tickert das so durch. Das ist so eine flüchtige Kommunikation. Da sind nur die ersten Beiträge da und dann rauscht das durch. Man kann das noch unten verlängern, das Ganze. Da kann jeder was reinschreiben. Und was hier auch passiert ist, dass jeder Blogbeitrag, der geschrieben wird, sofort da auftaucht. Das ist hier das, was Sie da sehen. Sami hat einen neuen Blogbeitrag geschrieben, eine Extraaufgabe ist der Titel. Vor 6 Tagen hat er das gemacht. Dann kann ich mir das anzeigen. Ich als Administrator kann es löschen. Das haben die Schüler natürlich nicht als Möglichkeit. Und ich sehe jede Bewegung auf dieser Plattform und kann da sofort drauf reagieren. Ein bisschen ähnlich auch in dieser Aktivitätsleiste, das sehen Sie hier am rechten Rand. Da sind die aktuellen Blogartikel aufgeführt. Ja, wer hat zuletzt irgendwas geschrieben? Das heißt, das ist das, was ich meinte vorhin, als ich sagte, diese Schulhefte sind klassisch so geschlossen. Hier wird jeder Eintrag ins digitale Schulheft, das sind quasi diese Blogs, wir schauen uns gleich welche an, sofort rausposaunt, regelrecht rausgeschrien in die ganze Klasse und Achtung, Kyra hat wieder was Neues geschrieben, Achtung, Julia hat wieder was Neues geschrieben und die ganze Klasse sieht es sofort und kann es sich angucken und kann darauf reagieren. Ist was ganz anderes als zu Hause im stillen Kämmerchen was zu schreiben und das nicht zu zeigen. Wir verbinden auf der Startseite dann noch andere Funktionen. Sie sehen hier noch sowas wie Klassenkalender und die nächsten Geburtstage, eine Chatmöglichkeit mit dem Lehrer, wenn er denn online sein sollte. Das sind einfach Zusatzfunktionen, die ich in diese Community noch reingesetzt habe. Das heißt, diese rechte Seite, die kann man noch ergänzen um andere Sachen. Man könnte da noch einen Button für E-Mail-Nachricht reinmachen oder was auch immer. Ja, das kennen Sie so aus anderen Plattformen. Das kann man recht schnell erweitern. Das sind so sogenannte Plugins. Der nächste Bereich ist der Mitgliederbereich. Das sind in unserem Fall natürlich die Schüler und auch die Kollegen. Und da kann jeder so ein Profil erstellen. Ich zeige Ihnen gerade mal mein Profil, wo man dann so kurze Informationen zu sich selber mitteilen kann. Und sich kurz vorstellen kann in der Form. Da sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen. Das ist für die Schüler im Moment deutlich interessanter geworden, diese Profile. Die lagen eine ganze Zeit lang brach. Da wird im Moment nachgefragt, ob man da nicht weitere Felder ergänzen kann. Und sie wollten noch ihre Lieblingsband damit teilen und solche Sachen irgendwie. Ja. Und da bin ich gerade dabei, das so ein bisschen auszubauen, dass da noch mehr Felder auftauchen. Weil denen das einfach Spaß macht. Das ist wieder dieser Spaßfaktor, der auch mit dazugehört. Und Sie haben dann eine Übersicht. Jetzt nehmen wir da vielleicht einfach mal irgendeinen Schüler, den wir suchen, dass Sie das auch mal in einem Schülerbeispiel sehen. Jeder kann da so ein Foto einstellen. Eine sehr gute Möglichkeit, gleich mal so einen medienpädagogischen Aspekt damit reinzubringen. Warum stellst du denn so ein Foto von dir da rein und nicht so ein anderes? Und wieso hat denn der Theo so ein Bild und die Aisha hat so ein Bild? Und was ist denn der Vorteil davon? Und muss ich denn da mein Gesicht zeigen? Was passiert, wenn ich mein Gesicht zeige? Sollte ich mich da mit einer Bierflasche zeigen oder nicht irgendwie? Ja? Und so weiter irgendwie. Ja? So ein bisschen wie aus dem Video eben. Ja? Kann man ganz schön diskutieren. Und dann sehen Sie, dass man da auch sofort Zugriff auf die Blogs der Schüler hat und sich diese Blogs angucken kann. Ich lege da jetzt mal so einen gewissen Schwerpunkt drauf, weil das einfach der Kern der ganzen Sache ist. Sie sehen, der erste Blog von Aisha, das war ein Lesetagebuch, das wir geführt haben. Da hat die Aisha zu einem Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, zu jedem Kapitel eine Inhaltsangabe verfasst und einen Kreativbeitrag geschrieben. Und Sie sehen schon, das hat ein ganz anderes Layout. Das heißt, der Schüler hat auch die Möglichkeit, da ganz einfach zu klicken, ich möchte dieses Theme und dann wird der Block grün, dann wird der Block blau oder wie auch immer. Das können die ganz schnell einstellen, kommen die auch sehr gut mit zurecht. Und dann schreiben die Beiträge, die waren hier noch recht einfach, also die Funktion Bilder einzufügen, das sehen Sie gleich bei den neueren Blocks. Die wurde erst später entdeckt, wenn wir zum Beispiel jetzt in ihrem Blog zum Kindergartenpraktikum reinschauen. Das ist halt jetzt das aktuelle Projekt, was vor einer Woche ausgelaufen ist. Da sehen Sie dann, Aisha ist beim selben, nee, das war gar nicht, sie hat ein anderes Team genommen, ne? Das sah eben anders aus. Sehen Sie mal, sie hat sich also für den Blog für ein anderes Aussehen entschieden und kann jetzt auch schon Bilder einfügen, ja, und hat da über ihren Kindergarten berichtet und hat da so ein bisschen gezeigt, was sie gemacht hat, als sie da im Kindergarten unterwegs war. Das hat alles funktioniert, während sie nicht in der Schule war. Die Schüler waren 10 Tage nicht in der Schule und ihr Auftrag war, also sie hatten 4 Kernaufgaben, den Beruf des Erziehers vorstellen, den ersten Tag vorstellen, die Einrichtung ein bisschen zu charakterisieren, hat die ein besonderes Profil, wie viele Kinder sind da, wie viele Leute arbeiten da. Ja, einen typischen Tagesablauf, da gab es so verschiedene Möglichkeiten und sie sollten einfach 4 Beiträge, war die Mindestaufforderung, innerhalb von 10 Tagen zu schreiben während des Praktikums. Das heißt, an dem Tag, an diesem Freitag, als wir uns wieder getroffen haben, mussten die da sein und ich konnte das quasi parallel sehen, die Mitschüler konnten das parallel sehen, fand ich eine ganz gute Möglichkeit, war auch bei den Schülern sehr beliebt, gerade so einen klassischen Tagesablauf sich mal anzugucken. Und die Schüler merken, oh hoppla, bei mir im Kindergarten läuft das ja ganz anders. Und die Aisha, die hat ja einen super Kindergarten, die macht ja richtig tolle Sachen und so. Ja. Da konnten die auch untereinander, als sie sich nicht in der Schule gesehen haben, auch privat vielleicht mal nicht gesehen haben. Ja. Also natürlich hat man seine beste Freundin in der Klasse, aber die Aisha wird sich nachmittags sicherlich nicht mit dem Christoph treffen, aber über den Blog wusste sie genau, was der Christoph im Praktikum gerade so treibt. Das kann man natürlich auch wieder kommentieren und da sehen Sie, ja, da habe ich jetzt mal so einen Beitrag geschrieben, ja, kleines Lob dazu, okay, ja, und sie hat dann reagiert, ja, und hat gesagt, dass sie da ihre Kamera, dass die da irgendwie Probleme hatte und dass sie die dann wieder mitnimmt, ja, und als ich dann die Aisha im Praktikum besucht habe, wir besuchen die Schüler einmal pro 10 Tage, konnten wir natürlich da auch wieder direkt ins Gespräch kommen. Ich konnte die Aisha direkt auf ihr Fotoproblem ansprechen und direkt sagen, du, ich habe im Blog gelesen, das mit den Fotos war nicht so einfach, funktioniert das jetzt? Und wir mussten dann nicht erst wieder so einen riesen Rattenschwanz und wie läuft es und führst du dein Heft auch und wie läuft es mit deinem Praktikumsbericht? Ja, wissen Sie, was ich meine? Direkt in Medias Res kann man am Problem ansetzen. Ja, das ist so ein kleiner Bug im System, sage ich mal. Da sollte eigentlich das Profilbild sein. Ja, und sobald das System dieses Profilbild nicht richtig erkennt, wählt es zufällig so Smileys aus. Das ist, ja, das ist so ein, ich weiß nicht, ob das bei anderen Kommentaren funktioniert hat. Normalerweise wäre da mein Gesicht zu sehen oder das Profilbild von der Aisha, was wir eben gesehen haben. Ja, so nehme ich das mal als Kompliment. zeige Ihnen noch mal einen anderen, dass Sie einfach auch eine Übersicht haben. Wir können uns noch mal den von der Mia anschauen. Der war, glaube ich, ganz schön. Ich zeige Ihnen das einfach, dass Sie mal so einen Überblick kriegen und so einen Eindruck kriegen, was das überhaupt ist, über das wir hier reden. Und sicherlich haben Sie dann sicherlich Fragen noch. Die Mia ist neu zu uns in die Klasse gekommen, von daher ist das ihr erster Blog. Das heißt, sie hat diese 2 Blogs vorher nicht mitgeschrieben. Sie haben bei der Aisha gesehen, der 2. Blog war ein Zeugnis-Blog. Das heißt, da haben sie zum Halbjahreswechsel zu jedem Fach einen Blogbeitrag geschrieben. Was ist in Englisch dieses Halbjahr gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was ist in Mathe gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ja, also erst ein Lesetagebuch haben wir gemacht, dann haben wir diese Zeugnisvorbereitung gemacht, dass die Schüler sich auf ihre Zeugnisse vorbereiten und selber mal das Halbjahr nochmal Revue passieren lassen und ihre Highlights reinstellen. Und die Mia ist danach erst zu uns gestoßen und hat dann aber auch für ihren ersten Blog sehr tolle Ergebnisse produziert und sich da sehr schnell reingefunden. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil die Mia ein halbes Jahr vorher zu uns gekommen ist und auch so eine Schülerin, auch ein Mädchen, man glaubt es nicht, sich mit dieser Technik sehr schnell zurechtfindet und da recht ansehnliche Ergebnisse produziert hat. Ja? Und auch gleich ordentlich Kommentare, Sie sehen das immer oben rechts, ja? Also zu jedem Beitrag hat sie da auch Kommentare bekommen und da haben die Mitschüler natürlich auch dann sofort reagiert. Wir können da mal reingucken, wenn Sie das sehen wollen. Ich glaube, bei dem Blog habe mal ich nicht kommentiert. Das dürften eigentlich alle Schülerkommentare sein. Ja, da hat die Kiki hat was gesagt, ja, und dann hat die Mia was dazu gesagt. Und so unterstützen die sich dann gegenseitig. Das ist so diese Funktion der Blogs. Ich zeige Ihnen noch 1-2 andere Funktion und dann haben Sie auch sicherlich die ein oder andere Nachfrage. Es gibt noch die Möglichkeit, Dateien einzustellen. Das ist einfach eine schöne Sache, um, das war das Falsche, das sind die Links unserer Dateien. Diese Datei, der Dateibereich ist noch im Aufbau. Ich konnte hier zum Beispiel diesen Praktikumsbericht, wo nochmal drin stand, was Sie denn machen sollen und woran Sie denken sollen, wie der Praktikumsbericht aussehen soll im Blog, nochmal reinstellen. Hier ist nochmal so ein roter Faden für die Zeugnisgespräche. Einfach, um schnell Materialien, Arbeitsblätter nochmal zu streuen, kann man die Community nutzen. Und wir haben hier noch Gruppen und wenn wir da in die Übungsdiktate gehen, da sehen Sie, dass man da auch sogenannte Wikis erstellen kann. Und diese dann die Möglichkeit bieten, da auch ganze Einheiten quasi zu veröffentlichen. Und hier haben Sie dann sowas, dass da Diktate zur das oder das Schreibung drin sind. Und wenn Sie das anklicken, dann bekommen Sie da einen Text, den... bin ich.
Das Wörtchen das mit einem S kann drei Aufgaben haben.
Ja, kommt so ein kleiner Theorie-Input und dann kommt hier hinten. Ja.
Zweitens.
Naja, gut. Da hinten kommt dann der Text des Diktates. Ja, und was der Schüler einfach machen kann, ist spielen, anhalten, schreiben. Spielen, anhalten, schreiben. Ja, sich das selber diktieren und bekommt dann darunter hier dann noch die Lösung angeboten und kann dann selber kontrollieren, ob er es denn richtig gemacht hat. Ja, nochmal die kurze Erklärung und dann die Auflösung mit den Fehlerworten und so weiter. Ja, also noch so eine Möglichkeit, schülerzentriert, es geht nicht mehr um die Aufgabe, es geht um den Schüler. Ja, ich kontrolliere nicht, welcher Schüler da jetzt welches Diktat gemacht hat und so weiter. Ist einfach eine Möglichkeit. Angebot und Nachfrage sozusagen. Ja, auch das bietet diese Community. Das sind so die Grundfunktionen und damit will ich mal dieses Demo so ein bisschen abschließen. Wir können gerne noch durchklicken, Sie können Fragen stellen. Was ich danach noch vorbereitet habe, ist, dass wir noch mal einen Blick auf die Bewertung werfen könnten. Da habe ich noch ein paar Folien vorbereitet und ich hätte noch ein paar Folien zur technischen Umsetzung, wie man das Ganze jetzt aufbaut, wenn Sie morgen damit anfangen wollten. Ja, das ist noch mein Angebot und jetzt sind Sie frei, hier sich nochmal durchklicken zu wollen mit meiner Hilfe oder Sie sagen, lassen Sie uns nochmal auf die Bewertungsarie gucken oder auf die technische Umsetzung. It's up to you. Ja?
Ich bin schon mal immer schon brennend interessiert bei Blogs. Wie mache ich es, wenn ich Aufgaben gebe, dass einer macht und anderer macht genau
Copy-Paste? Ja, Copy-Paste sehen Sie sofort. Ja, das merken Sie. Sie kennen Ihre Schüler, das ist ja nicht nur das Einzige, was wir machen. Okay. Ja, sehe ich als einen Lernfortschritt, auch für den Schüler. Sie haben unterschiedliche Schüler in der Klasse. Wir sind eine Gesamtschule, von Haupt- bis Gymnasialniveau ist alles beisammen. Und Sie haben die Schüler, die vollkommen eigenständige Beiträge schreiben, aber Sie haben auch die etwas schwächeren Schüler, sage ich mal, oder die nicht so selbstbewussten Schüler, die sich erstmal die Beiträge der anderen angucken und dann ihren eigenen schreiben. Aber in dem Moment, wo ich mir zwei, drei andere Beiträge von den Schülern, wo ich weiß, das sind eigentlich ganz gute Schüler, angucke, durchlese und dann meinen eigenen mache, habe ich was gelernt. Ja? Und das gilt es nicht zu unterbinden aus meiner Sicht. Wenn einer natürlich Copy-Paste macht, klar, das sehen Sie, das erkennen Sie, ja, da sehen Sie sofort, das ist nicht der Felix, der es geschrieben hat. Das sehen Sie auch bei einem normalen Heft. Aber der Prozess, mir zwei, drei andere anzugucken und dann zu überlegen, was mache ich jetzt daraus, ist eine Lernleistung und ist ein Fortschritt. Ja? Und den kann man auch würdigen und da sage ich auch meinen Schülern, das ist vollkommen legitim. Schaut euch zwei, drei andere an, wenn ihr vor der weißen Homepage sitzt oder vor dem weißen Editor und überhaupt nicht weiter wisst, schaut euch zwei, drei andere an. Perfekt wäre es dann, wenn man noch mal einen Kommentar bei den anderen hinterlässt. Ja, das ist dann ganz schön. Ja, da freut sich auch der andere, bei dem man quasi abgeschrieben hat. Noch ein bisschen, hat er auch noch was von. Genau so irgendwie. Ja. Da können wir bei dem Bewertungsaspekt nochmal drauf kommen. Das ist etwas, was die dann auch lernen müssen. Was dann natürlich, was ich so für 8., 9. Klasse anvisiere, ist, dass sie dann auch so fair sind, das zu verlinken und sagen, ähnlich wie schon Aisha geschrieben hat, Link setzen und dann einen eigenen Beitrag oder so. Ja, das werden wir noch lernen. Das ist auch ein Aufbauprozess, der wächst. Okay, dann gucken wir kurz mal in die technische Umsetzung rein. Das ist der Bewertungsaspekt. Jetzt muss ich den mal kurz überspringen. Den können wir uns auch noch angucken. Das ist die Technik dahinter. Die Technik besteht aus WordPress, das ist ein Blogsystem. Ja, das können Sie selber installieren, das ist kostenlos, kann man runterladen, sofort installiert. Darauf wird ein sogenanntes Plugin gesetzt, kann man auch innerhalb dieser WordPress-Installation runterladen und dann einfach aktivieren. Das nennt sich BuddyPress, das Ganze. Und wenn Sie die beiden Sachen haben, haben Sie die Community schon mal da mit den Grundfunktionen. Das Ganze kann man noch mit weiteren Plugins ergänzen, ja, also wenn Sie da noch einen Kalender drin haben wollen oder wenn Sie da noch eine Dateiablage drin haben wollen, dann sind das weitere Plugins, ja, die einfach per Klicksystem dazugefügt werden. Und das Ganze läuft auf einem eigenen Webspace. Schulen haben häufig einen Schulserver. Wenn der technisch dazu in der Lage ist, kann man den sicherlich nutzen. Ich habe es jetzt noch, weil ich schon im Referendariat so ein bisschen damit angefangen habe, rumzuspielen, auf meinem eigenen. Ich zahle da 5 Euro im Monat, ja, und habe da unbegrenzt Platz. Also das ist auch für Referendare oder Praktikanten eine Sache, die man sich durchaus leisten kann, denke ich. Unbegrenzt. Unbegrenzt. Das ist viel, ja. Und kleiner Tipp an der Stelle noch, never touch a running system, gilt auch hier. Bitte niemals, wenn Sie mitten in so einem praktikumsbegleitenden Projekt stecken und die Schüler sind außerhalb und greifen da permanent auf die Plattform zu und arbeiten dran, niemals irgendein Plugin installieren, niemals irgendwas deinstallieren. In dem Moment, wo das zusammenbricht, merkt das sofort irgendeiner und Sie verlieren sofort Vertrauen in die Plattform. Wenn ein Schüler auf diese Plattform geht und etwas funktioniert nicht, fragt er einmal nach, wenn Sie Glück haben. Ja, dann können Sie ihm helfen. Und wenn Sie das nicht begründen können, warum es nicht funktioniert oder das nicht irgendwie erläutern können oder nicht wieder hinkriegen, verlieren Sie ganz schnell Vertrauen in diese Technik. Ja, das ist auch so aus meiner Sicht der Grund, warum so häufig solche Sprünge stattfinden bei den Communities. Das ist so ein Vertrauensverlust, der da stattfindet. Und wenn Schüler merken, das System funktioniert nicht oder ich will zweimal einen Beitrag schreiben, klicke auf Veröffentlichen und blink ist alles weg irgendwie, weil das System nicht funktioniert. Das macht er einmal, das macht er zweimal und beim dritten Mal können Sie sicher sein, dass der da sich nie wieder einwählt, ja, weil seine Arbeit ja verschwindet. Also machen Sie das in den Ferien, machen Sie das, wenn da keiner zugreift irgendwie. Ja. Vertrauen Sie bitte nicht darauf, dass da nachts keiner zugreift. Spätestens in der Pubertät ist da auch Nachtsaktivität drauf. Aber Sie zerstören ganz schnell Vertrauen, wenn das nicht funktioniert. Soweit mal zur Technik. Ja.
Sie haben Zugriff auf die Logfiles, also den Vertrauen, also den Umgang damit, ich gehe mal davon aus.
Ja.
Also haben die Logfiles.
Ja, das ist so eine Sache, es ist technisch möglich. Ich mache es jetzt praktisch nicht, ja, weil wir da andere Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Das nimmt man häufig bei so Problemen, die es zu bedenken gilt, was wie Mobbing angeht, ja, wenn da irgendwelche Dinge passieren, die einem nicht genehm sind. Das lösen wir. Ach so. Ja, die klassische Lernplattform bietet das eigentlich standardmäßig an. Das ist ja jetzt keine kleine klassische Lernplattform, sondern ein Blogsystem umgewandelt in eine Lernplattform mit eigenen Ideen. Aber die klassische Lernplattform bietet diese Logfiles. Da wird jeder Schritt registriert. Da können Sie sehen, der Felix hat um 14.14 Uhr auf den Link geklickt, um 14.15 Uhr hat er sich das Profil angeschaut und um 14.16 Uhr hat er sich wieder ausgeloggt irgendwie. Da können Sie jeden Schritt sehen. Ich mache das praktisch nicht. Ich weiß, dass es so eine rechtliche Grauzone ist. Man muss das eigentlich rein theoretisch, wenn man dem Datenschützer einen Gefallen tun will und alles richtig machen will, schon zur Verfügung haben. wird häufig benutzt, wenn solche Mobbingfälle auftreten, wenn Missbrauch auftritt, dass man dann gucken kann, wer war denn um 14.16 Uhr eigentlich in der Plattform und wer könnte es gewesen sein. Bei uns wird sowas über den Klassenrat aufgefangen. Wir machen jede Woche einen Klassenrat, am Freitag zum Ausklang der Woche besprechen wir Probleme und da passiert es tatsächlich, dass dann auch meine Schülerin auf einmal streckt und sagt, oh, der hat aber einen blöden Kommentar bei mir hinterlassen, das fand ich nicht so lustig. Und dann wird das in der Face-to-Face-Atmosphäre geklärt. Ja, und von daher ist das quasi nicht einziger Raum, ist nur eine Erweiterung des Klassenraums und Probleme, die hier auftreten, werden auch in den realen Raum mitgenommen und auch da besprochen und geklärt dann. Ja. Und daher Logfiles ja, praktisch nicht immer im Einsatz.
Und Sie können die ja nachzugreifen?
Ja, natürlich, ja, klar. Aber da muss man dann auch wieder Datenschutz einhalten, die muss man, glaube ich, nach 90 Tagen muss man die wieder löschen und so weiter. Ja, also das ist so eine rechtliche Geschichte mit diesen Logfiles dann. Ja. Ja, also könnte jetzt hier Werbung machen irgendwie, aber Sie können eigentlich kaum was falsch machen. Irgendwie mit 1 und 1, mit Strato, mit den Großen sind Sie auf der sicheren Seite. Ja, also mit den klassischen achten Sie da auch so ein bisschen auf so ein gewisses Standing, auf so einen gewissen Namen. Sparen Sie nicht an der falschen Ecke und nehmen dafür 1 Euro günstiger irgendeinen von um die Ecke, wo der Server jeden zweiten Tag ausfällt. Ja, dann haben Sie wieder den Vertrauensverlust, von dem ich gerade sprach. Aber 1 und 1, Strato und Konsorten, die sind 99% der Zeit online, da passiert ihnen nichts. Ja, das System, das Sie hier haben mit WordPress und BuddyPress, ist relativ ressourcenarm. Das ist also eine ganz schlanke Geschichte. Ja? Also die Blogs brauchen so gut wie gar nichts. Dieses BuddyPress zieht dann ein bisschen mehr Ressourcen. Sie brauchen noch so eine Datenbank, die im Hintergrund läuft, bietet eigentlich und ein normales PHP ist sozusagen, was Sie noch brauchen. Ja? Also das zur technischen Seite, tut mir leid, wenn wir da jetzt an manchen vielleicht vorbeireden, aber ist eine ganz schlanke Geschichte. Ja? Da brauchen Sie keine besonderen Herausforderungen für. Das schafft eigentlich jeder Anbieter inzwischen. Ja, was hier passiert ist, dass da mehrere Blogs parallel laufen. Ja, also Sie installieren einmal diese WordPress-Umgebung und bekommen dadurch den ersten Blog, also diesen Startblog. Das ist mein Administrator-Blog. Und Schüler erstellen eigene. Sie können hier hingehen und sagen, einen neuen Blog anlegen. Und dann kreieren die vollkommen eigenständige Blogs innerhalb des Systems, die über dieses BuddyPress miteinander verknüpft werden. Ja, und die sind in ihrem eigenen Blog, sind die vollwertige Administrator. Die können da eigene Beiträge erstellen, die haben Hoheit über die Kommentare. Ja, also wenn die auf irgendeinen Blogbeitrag einen Kommentar bekommen, den sie nicht mögen, können sie den auch wieder eigenständig löschen. Die haben vollen Zugriff auf ihre eigenen Beiträge. Aber auf die anderen Beiträge der anderen, auf die anderen Blogs der anderen Schüler haben sie keinerlei Zugriff. Da können sie nur kommentieren. Ja, das ist das, was ich eingangs meinte, dieses Blogsystem, das ist die Hoheit des Schülers. Das ist quasi sein digitales Heft. In das normale Schulheft kann auch kein anderer Schüler hingehen und einfach was verbessern oder umstreichen. Ja, da haben sie absolute Hoheit drüber. Wenn Sie in so einer Gruppe hier, wenn Sie da so ein Wiki aufsetzen, da kann jeder mit jedem sozusagen. Ja, da kann jeder in jedes eingreifen. Vielleicht 1-2 Worte zu diesen Wikis. Ist eine ganz schwierige Kiste, gerade für Schüler so in der Pubertät, sich an die Texte anderer ranzutrauen. Sie kennen das vielleicht von Wikipedia. Da kann man ja in jeden Satz rein, kann den komplett weglöschen, kann da verbessern und alles sozusagen verändern. Und das ist für Schüler in der Pubertät eine riesige Herausforderung. Ja, das trauen die sich teilweise nicht. In Sachen von ihrer Peer Group da einzugreifen und sehen das auch ganz ungerne, wenn da komplett irgendwie redigiert wird. Ja? Was sie akzeptieren, sind Kommentare, die ich drunter schreibe. Achte mal auf den zweiten Absatz. Da hast du in diesem Wort noch grobe Rechtschreibfehler. Und dass sie das verbessern, das akzeptieren sie. Aber wenn sie da reingehen und da eigenständig als Lehrer drin rumfuschen, da überschreiten sie dann teilweise Grenzen dann. Ja?
Mhm. Und Zugriff haben, auch was hochladen können, kommentieren können.
Mhm.
Und jetzt ist halt die Frage, wie man das mit den Rollen handhaben soll.
Ja. Ich habe es gerade letzte Woche, habe ich mit einem Kollegen einen Blog aufgesetzt, der wollte nicht diese ganze Community haben, der wollte sowas, was Sie gerade andeuten, so einen Blog, wo die Schüler auch mitarbeiten können. Wir haben uns die Rollen angeschaut und sind hängen geblieben bei der Author-Rolle, also der Autorenrolle, was die Möglichkeit gibt, dass die Schüler eigene Beiträge einstellen können, auch in den Blog, und ihre eigenen Beiträge verändern können, ja, aber nicht Zugriff auf die Beiträge anderer haben. Das wäre der Administrator, der kann alles. Aber der Autor ist quasi, der so ein bisschen da drunter steht, der eigene reinstellen kann, aber auch nur seine eigenen verändern kann.
Aber andere kommentieren.
Andere kommentieren natürlich, ja. Und ein freies Kommentatorensystem, da kann jeder jeden kommentieren. Das sollte immer da sein, denke ich. Aber ich tue mich schwer und habe schwierige Erfahrungen damit gemacht, wenn andere auf die Ergebnisse anderer eins zu eins zugreifen können und da dann rumfuschen. Sie wollen es gar nicht, sie machen es gar nicht irgendwie. Ja. Deswegen ist dieses Wiki-Prinzip so schwer in der Schule zu etablieren und aus meiner Sicht eher eine Sache so Klasse 10 aufwärts. Da funktioniert das richtig gut. In der Oberstufe habe ich sehr gute Erfahrungen mit Wikis gemacht. Bei den kleinen Pubertierenden, Entschuldigung, da ist das mit den Wikis so eine Sache, da sind die Blogs aus meiner Sicht die erste Wahl.
Was ist jetzt hier das, was ich runterlade? Ist das nur um das
WordPress?
Was ist der große Unterschied?
Okay. Ja, WordPress ist der Anbieter der Plattform, da können Sie eigene Blogs anlegen. Aber innerhalb dieser Umgebung haben Sie nicht die Möglichkeit, eigene Plugins zu installieren und eigene Erweiterungen zu setzen. Das heißt, Sie müssen dieses Blogsystem WordPress müssen Sie runterladen und auf Ihrem eigenen Webspace installieren. Das ist eine relativ simple Geschichte. Sie laden eine Datei runter, legen die auf den Webspace und klicken auf eine bestimmte Datei und dann spult er sie da durch mit weiter und fragt sie gewisse Sachen ab. Das heißt, Sie müssen dieses WordPress eigenständig installieren, unabhängig von WordPress.com. Da bekommen Sie nur die Software her quasi. Ja, und die installieren Sie. Ist wie gesagt, also... Nein, das geht aus dem Grund nicht, weil WordPress.com es nicht erlaubt, bei dort angelegten Blogs Plugins zu installieren. Und dieses BuddyPress ist ein Plugin, ist eine Erweiterung. Und das ist bei WordPress.com im Moment noch nicht möglich. Genau. Ja, das macht es zu einem Netzwerk. Ja. In dem Moment, wo Sie nur WordPress haben, haben Sie so einen nackten Blog. In dem Moment, wo Sie BuddyPress installieren, haben Sie da oben diese Leiste und hier oben diese Funktion und diese Dropdowns, die sind dann durch BuddyPress sofort da. Ja, das ist das, was BuddyPress macht, und die Blogs dahinter, das ist WordPress. Und die verbinden sich quasi. Ja, also Sie haben hier, das ist ja das, was auch jeder Schüler sehen kann, wer ist gerade online, ja, und wenn Sie da draufklicken, sehen Sie auch, wo die Leute gerade sind, ja, Sie sehen, dass ich gerade im Archiv auf der Startseite quasi bin, ja, und in dem Moment, wo hier mehrere Schüler online sind, sehen Sie, wo die gerade sind, ja, und die auch, ja. Das können die auch sehen. Ja, also wenn da jetzt zwei andere Schüler online wären, dann würde ich sehen, wo gerade der Schüler unterwegs ist. Und die Schüler könnten auch untereinander sehen, der Philipp guckt sich gerade das Profil von der Kyra an oder so. Ja. Das ist so eine Möglichkeit. Die Zugriffszahlen sind natürlich sehr unterschiedlich. Jetzt, wo das Projekt, sagen wir so ein bisschen abgeschlossen ist, ja, unser Praktikum ist vorbei, unser Auswertungstag ist vorbei, da gehen die Nutzungszahlen ganz automatisch wieder runter. In der Hochphase des Schulpraktikums, als die 26 unterwegs waren in den Praktika, hatten wir so in der Zeit so zwischen 14 und 17 Uhr, sage ich mal, das war so die Hauptzeit, die sind nur bis mittags in den Kindergärten gewesen und haben dann ihre Beiträge am Nachmittag geschrieben. In der Hochzeit waren da teilweise 8, 9 Schüler parallel drin und haben da geschrieben oder geguckt irgendwie. Das so zur Nutzungszahl irgendwie. Geht hin bis in die späte Nacht, das hatte ich eben schon mal angedeutet, also auch wenn Sie sich da um 23, 24 Uhr nochmal einloggen, treffen Sie da teilweise noch Schüler, ist dann eine Möglichkeit, vielleicht am nächsten Tag mal mit dem drüber zu sprechen, wie denn sein Schlafkonsum ist und sein Schlafverhalten irgendwie. Also da bieten sich dann wieder ganz neue Möglichkeiten, auch mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Ja? Ja.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Ich sage jetzt mal Nähe des Tanzes. Ja, welche Erfahrungswerte kann man mit uns sagen, weil es vielleicht auch irgendwie nicht so günstig oder schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, also hier in unserer Klassencommunity, das haben die Schüler schnell gemerkt, das ist ein Arbeitsraum, da sind wir, um was miteinander auszutauschen, ja, das ist quasi der erweiterte Klassenraum, da sind die sehr zurückhaltend mit so privaten Äußerungen. Was da mal passiert ist, dass ein Schüler krank ist und dann da auf einmal so eine Aktivitätsmeldung auftaucht, so nach dem Motto, ich vermisse euch so und ich bin so krank und will bald wieder bei euch sein. Ja, das ist so auf der Ebene des Persönlichen, was da so das Maximale ist, sage ich mal, ja. Oder ich habe zu Weihnachten einen neuen Hund gekriegt, erinnere ich mich noch, ne, der ist total süß, schaut mal und schon ist da ein Bild drin oder so. Ja. Aber privater wird das nicht. Diese Schwierigkeiten haben sie eher bei Facebook. Ja. Da tun sich die Schüler auch schwer, weil das aus meiner Sicht von Facebook auch so ein bisschen erschwert wird, diese Privatsphäre-Einstellungen richtig einzustellen. Und da lesen sie als Lehrer teilweise schon Sachen, die sie nicht lesen wollen. Ja. Vom Fremdschämen bis zum ungewollten Blick ins Kinderzimmer irgendwie. Da sind schon Dinge dabei, wo sie dann sagen, muss das jetzt sein? Ich reagiere da nicht drauf. Ja, das ist so mein Weg. Ich reagiere gar nicht. Ich spreche den Schüler im Klassenraum nicht drauf an. Du, was du da gestern bei Facebook gepostet hast, was war denn das oder so? Ja? Und ich setze auch keinen Kommentar rein. Wir kommunizieren das oder wir besprechen das über so eine Plattform, ja, wenn da so Dinge auftauchen, dann wird das im Klassenrat mal thematisiert, ja, wie weit dürfen wir gehen, was sollten wir machen und wer kann was lesen und dann wird auch mal Facebook zum Thema. Da sind die sehr hellhörig und auch sehr wissbegierig, was da so Privatsphäre-Einstellungen und so angeht. Da laufen sie tatsächlich Gefahr, Grenzen zu überschreiten, würde ich einfach ignorieren. Ja, also Sie haben jetzt aktuell, vorgestern glaube ich, war das, oder ich habe es heute Morgen im Radio gehört, war gestern die Situation in Wiesbaden an der Schule, dass ein Schüler wohl wutentbrannt aus der Schule rausgerannt ist und in Facebook hinterher gepostet hat, irgendwie es wird eine Revolution an der Schule geben und zack, ging diese ganze Arie los mit Polizei, weil die Kollegin das gelesen hat und solche Sachen, ja, also da merken Sie, dass das Dimensionen annimmt, die man nicht mehr voll überschauen kann. Da müssen Sie sich vorher bewusst sein, dass das passieren kann und für sich klar haben, wie sie reagieren. Ich habe für mich im Moment entschieden, ich ignoriere solche Sachen. Ja, ich steige da in keinster Weise drauf ein.
Ja, wenn Sie die Sachen ignorieren, warum sind Sie dann mit Leuten befreundet, wenn Sie dann ignoriert werden?
Also ja, also diese private Ebene ignoriere ich. Ja, also was dann auch passiert, ist, dass auf Facebook dann mal eine Hausaufgabenanfrage oder so kommt. Ja, das ist dann durchaus legitim irgendwie. Ja, das ist okay. Das ist auch so ein bisschen, ich scheue mich immer davor, so Stunden zu machen, so nach dem Motto, Montagmorgen 8 Uhr kommen wir in die Klasse und sagen, so Leute, jetzt lasst uns mal über Facebook reden. Ja, und dann kommt so dieses Motto, oh, der Alte, der hat doch keine Ahnung irgendwie, will er jetzt uns was hier erzählen, was wir tagtäglich machen. Ja, aber in dem Moment, wo sie wissen, ach, der ist da auch und der macht da auch mit und der kennt das irgendwie, haben sie ein anderes Standing, wenn sie über solche Sachen reden. Und sie bieten einfach den Schülern neue Möglichkeiten. Und da müssen sie einfach, und deswegen sagte ich es, ganz klar für sich haben, bis zu welcher Grenze gehe ich mit und ab wo steige ich dann aus. Ja, auch wenn dann so auf Facebook meine Nachricht irgendwie auf einmal doch auftaucht, irgendwie, Herr Schäppler, wollen Sie mal meinen süßen Hund sehen oder so, ja, no reaction. Ja, da kommt gar nichts mehr dann und das merken die Schüler auch recht schnell. Ja, das können sie mit denen auch besprechen und dann merken die auch sehr schnell, wo die Grenzen sind. Und spätestens, wenn sie in der Pubertät sind, 7., 8. Klasse, wollen die das gar nicht mehr. Ja, da ist ja der Lehrer der Doofe. Ja, da will man mit dem Lehrer ja gar nichts zu tun haben. Irgendwie, ja. Und da werden sie auch wieder entfreundet. Das passiert dann auch. Ja. Ja, weil das ist privat. Das ist der Schüler zu Hause mit seinem Hund und den hat er geschenkt gekriegt oder wie auch immer irgendwie. Das ist sein Privatding. Ja, also das. Ja, das ist halt, ja, das ist dann, da müssen Sie wirklich Das ist die Sache. Da müssen Sie für sich persönlich entscheiden, wo Sie Ihre Grenze ziehen, wo Sie die Grenze Ihrer Professionalität als Lehrer ziehen. Ja, wie weit lassen Sie die in Ihr Leben rein? Wie weit beschäftigen Sie sich? Aber Sie nehmen es abends mit. Ja. Ja. Okay.
Wenn wir vielleicht erst so einen Block machen, noch zu sehen, dann
Okay, gerne.
Das wäre so ein Strukturierungsvorschlag. Ja. Okay. Ich hätte noch einen, wenn ich sagen darf, um das nochmal deutlich zu machen. Letzte Frage hatten wir auch zurück. Das war nicht spannend. Sie haben ja letztes Mal eine Lernplattform vorgestellt. Wir alle, die wir hier sind, haben irgendwas mit Lernplattformen zu tun. Wo würden Sie jetzt den Schritt sehen? Warum haben Sie Lernplattformen verlassen? Oder sagen Sie, das ist jetzt eigentlich der Block?
Also ich habe dieses System gewählt, weil es, ich weiß nicht, wenn Sie sich verschiedene Lernplattformen angeschaut haben, aus meiner Sicht einfach schöner ist, weil es ähnlicher aussieht zu Facebook, weil es höhere Ähnlichkeiten hat und auf höhere Akzeptanz stößt und weil mir diese Lernplattformen häufig einen falschen Aspekt oder eine falsche Stoßrichtung implizieren, nämlich die auf das Material. Ja, die Lernplattformen geht aus meiner Sicht, oder die Lernplattformen, die ich kenne, gehen sehr häufig aufs Material. Ich kann Material einstellen, ich kann Material tauschen, ich kann die Schüler mit Arbeitsblättern zuschmeißen. Ja, das ist so, was die klassische Lernplattform im Moment bietet. Die sind da so ein bisschen am Umswitchen auch und am Umbauen, aber so Lernplattformen, wie ich sie noch von vor 1, 2, 3 Jahren kenne, die haben den Fokus auf dem Material, auf den Materialaustausch, auf Logfiles, auf der Schülerbeobachtung, auf der Bewertung womöglich sogar noch. Ja, und das, was diese Blogs bieten und diese Community, das ist der Schüler, der im Mittelpunkt steht. Ja, und es geht rund um den Schüler. Und da sehen Sie, da schmeißt kein Lehrer mit Arbeitsblättern um sich. Ja, da ist kein Schüler, der irgendwie ausgefüllte Arbeitsblätter wieder hochlädt oder so. Ja, allein hoch- und runterladen, das ist für die Generation 6. Klasse und darunter eine total komische Geschichte irgendwie. Ja, die laden nicht mehr hoch und runter irgendwie. Ja, also das ist einfach da. Ja, da wenn Sie bei YouTube ein Video angucken, das wird da nicht runtergeladen, auch wenn es technisch so ist irgendwie. Aber da sieht man keinen Ladebalken mehr und so weiter. Ja, das ist hoch runterladen ist für die Schüler eine ganz komische Sache. Ja, wenn ich sage, ihr müsst da irgendwo was hochladen, ist das schwierig, wie geht denn das und so. Ja, das machen die teilweise schon nicht mehr. Und das ist so die Problematik bei den Lernplattformen aus meiner Sicht, dass da das Material so stark im Fokus ist.
Empfehlen Sie uns auch, um zu switchen? Aber unserem Zeug da, was haben wir?
Olaf.
Sagen wir Olaf, zersplittert.
Also ich weiß nicht, wie Sie an der Universität hier Ihren Fokus haben. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie Skripte und so weiter kommunizieren und mitteilen. Ich schätze das nicht so ein, dass Sie mit Ihren Studenten, dass Sie da Blogs von den Studenten kommentieren wollen und mit denen in so eine Art von Kommunikation treten, weil das ja, glaube ich, eine andere Beziehung ist. Sie sehen die hier 2 Stunden die Woche vielleicht irgendwie und ich sehe meine Schüler jeden Tag. Das ist ein anderes Miteinander. Wir sind eine Gruppe, wir sind quasi... Wir leben quasi, deswegen meinte ich Lebenswelt und Lernwelt miteinander verknüpfen. Ja? Und da, ich weiß nicht, inwieweit Sie in die Lebenswelten Ihrer Studenten eindringen wollen. Das tun Sie natürlich mit so einer Community schon zu einem größeren Teil als mit einer Lernplattform. Wie viel Platz das schluckt? Das ist nicht viel, also ich glaube, das gesamte System, jeder Schüler hat jetzt so durchschnittlich 3 Blogs mit durchschnittlich, sagen wir mal, 9 Posts. In jedem 10. Post ist durchschnittlich ein Foto drin, sagen wir mal. Da sind wir, glaube ich, im Moment so bei 300, 350 Megabyte. Ja, also es ist ja sehr textlastig alles und das ist so gut wie gar nichts. Ja?
Zu den Dateien, da steht ja auch Dateien, also, aber hier könnten Sie auch irgendwelche Arbeitsblätter hochladen.
Ja, das ist so ein Ding. Ich bin gerade an 2 Dingen dran. Sie sehen, also auch ich wachse damit immer weiter. Wir haben das in der 5. Klasse eingeführt, das ist jetzt 7. Klasse. Da versuche ich gerade das so ein bisschen, das war so ein Versuch, da mal so eine Dateiablage irgendwie zu simulieren. Das ist über einen externen Anbieter, über Boxnet. Ein Versuch, gefällt mir noch nicht so richtig. Versuche das zu erweitern und da noch die Dateiablage zu erweitern, um also diese Funktion, die die klassische Lernplattform bietet, noch zu implementieren, um das System abzurunden. Das ist das eine, deswegen steht da Dateien, da bin ich am Arbeiten. Das andere, woran ich am Arbeiten bin, ist aus einer Schüleranfrage heraus, das Ganze online zu haben als App. Ja, also was gerade entsteht, ist eine iPhone-App zu der ganzen Geschichte. Das ist das, was die Schüler nachfragen. Ja, sie wollen das mobil haben, sie wollen das nicht mehr auf dem Computer haben. Die Frage in der Klasse, wer will das als iPhone-App haben, irgendwie, das hat Begeisterung ausgelöst. Irgendwie. Ja, natürlich, ich sag jetzt, ne, also ich bin gerade an der iPhone-App dran, die Android-App ist das nächste. Das ist einfach bei der Schülerverbreitung. Die haben, also so in meiner Klasse ist es fast jeder Zweite, der dann mit so einem iPod-Touch rumläuft. Irgendwie. Von daher ist das sozusagen erste Wahl, einfach aus Grund der Nachfrage irgendwie. Aber das ist sozusagen das, was jetzt, wenn das Kindergartenpraktikum abgeschlossen ist und die Plattform wieder ein bisschen ruhiger läuft, dann wird da eine mobile Version draufgesattelt, weil die Schüler das einfach nachfragen und mit ihren mobilen Geräten da rein wollen.
Ja. Haben Sie Ihre Portfolio aufgegeben? Kann man das da implementieren oder sind Sie da auch?
Ja, das Portfolio ist quasi dann auch in Form eines Blogs umgesetzt und das können Sie hier zum Beispiel bei der Isha sehen, wenn Sie ihren Zeugnisblog anschauen. Das ist ja so eine Art Portfolio, was dann die Schüler da erstellt haben, wenn sie Beiträge zu ihren einzelnen Fächern verfassen, ja, und dann sagen, was ist in GL gut gelaufen, was ist in Rallye gut gelaufen. Das ist jetzt noch relativ einfach. Mittlerweile machen die das auch ausführlicher und laden da auch Dateien mit rein und so, ja. Evaluieren sich, also bewerten sich quasi selber und solche Sachen. Da erstellen die alle halbe Jahre, immer kurz vor den Zeugnissen, quasi so eine Art Portfolio. Ja, und zu jedem Fach so einen Eintrag. Das, was die Aisha gemacht hat, ist ein sehr kleines Ding. Die Kyra hat das noch ausführlicher. Also wollen Sie da noch mehr sehen? Dann zeige ich Ihnen da noch andere. Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt, auf den ich öfter angesprochen habe. Von daher gucken wir dann da auch noch mal drauf. Das ist nämlich die Frage, wie bewerte ich das Ganze? Nicht unmöglich, aber anders. Die Frage nach der Note entfällt aus meiner Sicht. Ich arbeite da mit Kompetenzrastern an der Stelle, ja, und gehe halt nicht in den einzelnen Beitrag rein. Und diese Kompetenzraster, Sie sehen das groß im Hintergrund quasi. Ich habe mal so die beiden Wesentlichen nach vorne geholt. Das sind so die Kategorien Engagement, Vernetzung, Kommentare in anderen Blogs, Schreibweise und Urheberrecht. Das sind so die wesentlichen Kategorien. Und dann können Sie das so einteilen, Notenbereich 1 bis 2. Da sehen Sie bei Engagement praktisch alle Beiträge zeigen eine intensive und reflektierte Auseinandersetzung mit den Inhalten der Arbeit. Ja, und auf so einer Ebene können Sie das dann bewerten, in Anführungszeichen. Ja. Sie bekommen das hier bei wiki.zum.de, da sind auch noch verschiedenste Bewertungsraster, da sind auch Kollegen an anderen Schulen gerade da dran, solche Raster zu erstellen, solche Kompetenzraster und Bewertungsraster aufzubauen. Für mich ist da das Wesentliche, dass nicht das Ergebnis bewertet wird, sondern der Prozess. Ja, also da dürfen Fehler drin sein, aber in dem Moment, wo ich dann meinetwegen der Aisha einen Kommentar schreibe und sage, Aisha, guck doch nochmal über deine Rechtschreibung drüber. Und Aisha macht das und findet 3 Rechtschreibfehler, 3 andere findet sie aber nicht. Hat sie eine Lernleistung erbracht? Hat sie einen Prozess vollzogen? Hat das nochmal durchgescannt? Hat nochmal Rechtschreibfehler gefunden? Das wird bewertet. Also der Fokus liegt nicht mehr auf dem Endprodukt, so nach dem klassischen Dingen so, jetzt schreibt mal alle euer Heft voll, ich sammle die alle ein und dann bewerte ich die, sondern ich bewerte den Prozess und kann Lernen am Laufen halten. Ja? Denn ein Schüler hat aus meiner Sicht sehr wenig davon, wenn ich am Ende, wenn er 3 Wochen lang an seinem Heft gearbeitet hat, dann sammle ich die ein, schreibe drunter, 6 war nichts irgendwie, ja? Kriegt er das zurück, flennt und das war's. Irgendwie, ja? Wenn ich das aber im Prozess mache, wenn er seinen ersten Blogbeitrag schreibt zum Kindergartenpraktikum und ich sage beim ersten Blogbeitrag, Du Florian, das ist ja ein toller Beitrag, den du da geschrieben hast, aber mach das doch nochmal ein bisschen ausführlich. Achte doch nochmal, dass du deine eigenen Gefühle vielleicht mit einbringst oder deine eigene Wahrnehmung. Aha, zweiter Beitrag, Florian schreibt ein bisschen mehr über seine Gefühle. Toll, Florian, du hast ja deine Gefühle eingebracht. Jetzt versuch mal noch so ein bisschen an der Länge zu arbeiten. Dritter Beitrag, Florian schreibt einen Beitrag, da sind Gefühle drin und der ist ein bisschen länger geworden. Ja? Und sowas wird dann bewertet. Und dann kann ich hinterher sagen, ja, der Florian, der hat Engagement gezeigt. Ja? Und vielleicht hat er sogar dann bei seiner Suche nach guten Lösungen hat er vielleicht noch Kommentare hinterlassen. Ja? Und so bewerte ich dann anhand solcher Kompetenzraster den Prozess im Gegensatz zum Ergebnis. Und schule damit auch Feedback-Kultur. Ja? Und lerne das gemeinsam mit den Schülern zu machen. Nicht nur ich hinterlasse Kommentare, sondern auch die Mitschüler hinterlassen Kommentare. Schulen dadurch ihre Aufmerksamkeit, schulen ihre Feedback-Kultur. Es macht einen Riesenunterschied, wenn ich einfach einen Kommentar drunter setze und sage, der ist ja blöd, der Beitrag. Oder wenn ich sage, das an deinem Beitrag gefällt mir sehr gut. Achte aber nochmal auf die Rechtschreibung. Aber das Bild, das ist klasse. Ja? Wie gebe ich ein richtiges Feedback? Wie lobe ich jemanden? Wie kritisiere ich jemanden, ohne dass es persönlich ankommt? Und nicht nur ich bin der bewertet, sondern auch die Mitschüler können Kommentare geben. Und sie glauben nicht, wie wichtig das für einen Siebtklässler ist. Ja? Wenn der Herr Scheppler sagt, achte doch mal auf deine Rechtschreibfehler, das ist ja voll mit Rechtschreibfehlern. Ja? Okay, vielleicht morgen oder so. Ja? Aber wenn dann die Kyra, die Schönste der Klasse, irgendwie, ja, da drunter schreibt, hui, da sind ja Rechtschreibfehler drin. Zack, irgendwie, ja, ist der da drin und macht die weg irgendwie. Ja? Also das ist eine ganz andere Sache, ja, wenn das von den Mitschülern kommt. Ja, verstehen Sie, ich mache halt da immer so Beispiele und versuche Ihnen das ein bisschen mit zu verdeutlichen. Und Sie können dann auf ganz verschiedenen Kompetenzstufen bewerten. Ja, wenn Sie nur das Produkt nehmen und nur das Heft hinterher, dann bewerten Sie nur die Fachkompetenz, nur das, was da steht. Aber wenn Sie so ein Kompetenzraster anlegen und den Prozess begleiten, dann bewerten Sie Selbstkompetenz mit, dann können Sie Sozialkompetenz mit bewerten, dann können Sie Medienkompetenz mit bewerten. Auf einmal tauchen da Bilder in dem Blog auf, weil Sie gesagt haben, sieht ja recht nackt aus, was du da noch schreibst irgendwie. Auf einmal sind da Bilder drin. Ja, Sie können die Bewertung nicht mehr nur auf das Objekt, nicht mehr nur auf das Produkt orientieren, sondern Sie entwickeln einen ganzheitlichen Blick, ja, und arbeiten letztendlich, und das versuchen wir, an unserer Schule mit Kopf und mit Herz und mit der Hand. Ja, gestern. Ja. Ja. Natürlich. Also ich unterwandere das Notensystem, das gebe ich ganz offen zu. Wenn Sie das zu Ende denken, wenn Sie das in der Konsequenz denken, und das werden wir, wenn Sie mich noch 2-3 Jahre einladen, wahrscheinlich auch mitverfolgen können, unterwandern wir dieses Notensystem par excellence. Ja? Aber wenn ich nicht anfange, wer dann? Ja, und ich halte dieses Notensystem für Unfug und ich will das nicht. Und wenn ich nicht anfange, wer fängt dann an? Ja, irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Also Sie haben hier so einen kleinen Revoluzzer vor sich in der Hinsicht. Und das funktioniert nicht mit Noten. Ja, das Maximale sind hier noch solche Kompetenzraster. Da lasse ich mich gerade noch drauf ein. Irgendwie, ja, damit geht das. Ja, da stehen jetzt auch noch Noten drüber. Ob die dann wirklich unter der Arbeit stehen, ist was anderes. Ja, oder ob dann da ein Verbalfeedback steht. Ob da nun ein Schüler verdorben wird, weil er bei einem Mitschüler ein falsches Wort geschrieben sieht, weiß ich nicht, ob das so schnell geht. Und auf der anderen Seite weise ich dann auch immer noch darauf hin, das ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Ja, die schreiben das jetzt teilweise auch zu Hause, machen das in ihrer Heimarbeit irgendwie. Ja, das ist eine Hausaufgabe teilweise auch. Und natürlich mache ich auch noch Unterricht mit den Schülern. Ja, wir haben auch noch Deutschunterricht, wir schreiben auch noch Diktate auf Papier, auch sowas machen wir noch. Ja, und wir machen noch Rechtschreibübungen und wir machen noch Aufsatzlehre, wir machen auch noch mal normalen Deutschunterricht. Das ist kein Allheilmittel. Ja, und das nimmt prozentual gesprochen vielleicht 30%, ja, in Stoßzeiten vielleicht mal 50% der Unterrichtszeit in Anspruch. Ja, aber wir arbeiten, wir sehen uns jeden Morgen in der Schule, wir arbeiten zusammen, wir machen auch noch normalen Unterricht, sage ich mal. Ja. Das ist eine zusätzliche, ich sage nicht Methode, aber eine zusätzliche Art, Unterricht zu machen. Ja, und das erweitert das. Und verstehen Sie mich da nicht falsch, ich habe keineswegs den Anspruch, das zur Ultima Ratio zu erheben und irgendwann in 3 Jahren hier zu stehen. Ja, ja, genau, ich will es nur verdeutlichen. Nicht, dass wir darüber diskutieren, dass wir in 3 Jahren nur noch so arbeiten. Ja, also natürlich machen wir es auch normal und da machen wir dann Rechtschreibung. Ja. Genau, okay. Ja, also genau, also ich habe schlechte Erfahrungen mit solchen Klickkursen, nenne ich sie immer, gemacht. Häufig firmieren die auch unter der Überschrift Online-Führerschein oder PC-Führerschein. Je mehr sie erklären, desto mehr Kreativität nehmen sie aus der Sache raus. Ja, ich zeige denen das einmal, wie wird so ein Blog angelegt, was kann man damit machen, zeige da 3, 4 Klicks. Und dann sollen die selber machen. Mein Satz ist immer, ihr könnt hier nichts kaputt machen. Ja, in dem Moment, wo er das hinkriegt, dass er mir mein System kaputt macht, da kriegt er einen 10er von mir. Irgendwie, ja. Und dann sollen die probieren, dann sollen die machen und dann probieren die aus. Ja. Und in dem Moment, wo der erste Schüler dann ein Foto reinstellt, schreien sofort 10 andere Schüler, oh, wie hast du denn das gemacht und so, und zeig mal. Und so bringen die sich das selber bei. Ja, ich warne immer so ein bisschen vor diesen Volkshochschul-Klickkursen, wenn sie bei Word dann auf Datei und dann speichern unter und dann klicken sie hier und dann klicken sie da und ja, und die Hälfte pennt schon weg. Das funktioniert nicht, die können sehr viel selber. Was wir bei uns an der Schule noch haben, ist das sogenannte PC-Training. Da sind 9 Klässler, die nehmen das quasi als so eine Art AG, wählen die sich da ein und unterrichten 5 Klässler und die 10 Klässler unterrichten 6 Klässler und bringen denen so ein bisschen Medienkompetenz, Schreibtraining und so weiter bei für die Schüler, die das brauchen noch. Aber da bin ich eher so der Verfechter des Learning by Doings und es gibt keine besseren Anreize als ein schöner Blog von einem Mitschüler, der da was Neues entdeckt hat. Ja, Sie glauben nicht, was da los war, als der Erste sein Theme umgestellt hat und auf einmal nicht mehr dieses Standardaussehen im Blog hatte, sondern der Blog war auf einmal grün. Irgendwie. Das hat keine Woche gedauert, da waren alle Blogs grün oder blau oder rot oder so. Ja, da haben die das alle gemacht auf einmal, weil sie sich auch untereinander das beibringen. Ja, also da tendiere ich eher dazu, erklären Sie weniger, denn je mehr Sie erklären, desto mehr Kreativität nehmen Sie aus der Sache raus. Ja? Und Schüler melden sich schon, wenn sie Hilfe brauchen. Ja, und dann können sie am Punkt helfen und da dann erklären und helfen. Dann. Das ist viel effektiver, als so eine Schulung für alle zu machen. Ja?
Wenn es noch keine App gibt, dann machen die das per Laptop wahrscheinlich. Hm. Die hat dann jeder Schüler jeden Tag dabei.
Wir haben in der Schule eine Ausrüstung von 6 Computern in einem PC-Raum für jeden Jahrgang. Das heißt, wir haben einen Jahrgang von 104 Schülern, da sind 6 Computer, die da statisch stehen in dem Raum. Und was wir jetzt seit einem Jahr haben, ist ein Laptop-Wagen mit 13 Laptops da drin. Ja, das kommt einfach daher, dass so ein System nicht mehr in den klassischen Unterricht, in den Frontalunterricht reinpasst. Ja, deswegen sprach ich vorhin auch von einer anderen Lehrerrolle. Sowas funktioniert in dem Moment, wo Sie ein Angebot von Aufgaben machen. Ja, also man kann eine Erdkundearbeit machen und kann am Atlas recherchieren. 6, 7 andere Schüler schreiben an ihren Blogs weiter. Wieder 6, 7 andere Schüler lesen in dem Roman, den wir gerade gemeinsam lesen, weiter. Ja, in dem Moment, wo Sie differenzieren, bindendifferenzieren, verschiedene Aufgaben stellen, brauchen Sie nicht den riesen Computerraum. Ja, und ich warne auch immer die Kollegen davor, geht nicht in den Computerraum mit diesen Dingen. Erklärt das einmal über den Beamer vorne an der Tafel, vorne im Klassenraum, Viertelstunde, 20 Minuten, die Basics. Ja, und dann sollen die selber losziehen und sich das mal aneignen. Und nach 2 Wochen oder nach 1,5 Wochen guckt man nochmal und dann stellt man so eine Aufgabe. Ich habe das bei diesen Kindergartenblogs jetzt gemacht. Jeder musste zu einem bestimmten Termin 3 Wochen später einen Eintrag erstellt haben. In welchem Kindergarten bin ich, wie ist die Adresse von dem Kindergarten und was erwarte ich von dem Praktikum. Und dann sehen Sie so nach einer halben Woche, okay, 10 von 26 Schülern haben das schon. So nach anderthalb Wochen sind es dann vielleicht 20 von 26 und dann können Sie auf die restlichen 6 gehen Sie dann zu und sagen, du, ich habe noch nichts von dir gesehen, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann kommen Sie so mit denen ins Gespräch. Ja, also ich warne immer so ein bisschen vor diesen Klickschulen und jetzt alle hier klicken, jetzt alle da klicken. Nach 3 Klicks schreit der Erste, oh, bei mir sieht das ganz anders aus und dann sind sie am Rennen und kriegen einen roten Kopf. Irgendwie.
Wird es, werden Sie darauf angesprochen, wegen welcher Notfallgeschichte? Kriege ich da eine, kriege ich da
keine? Ja, wir sind da in einer gewissen privilegierten Rolle. Wir sind Versuchsschule des Landes Hessen und wir machen in der 5. und 6. Klasse, geben wir gar keine Noten. Ja, ist mittlerweile gar kein besonderer Status mehr. Ich glaube, Sachsen mittlerweile hat komplett umgestellt und gibt bis zur 9. Klasse überhaupt keine Noten mehr. Ja, also da sind wir gar nicht mehr die Vorreiter, sondern hinken da teilweise sogar schon hinterher gegenüber anderen Bundesländern. Das heißt, die sind so ein bisschen, oder sind, was heißt ein bisschen, sind sehr stark bei uns an der Schule schon auf so eine Feedback-Kultur, auf so eine Rückmeldekultur, auf eine verbale Rückmeldung sind die schon eingestellt und kennen das schon sehr gut. Das trainieren wir ab der 5. Klasse mit denen, ja, und da können die auch gut mit umgehen und das einordnen. Bei diesen Kompetenzrastern, da sehen Sie da oben, weil wir ab Klasse 7 dann doch auch Noten geben, ja, auch im Hinblick auf die Abschlüsse, wird das so ein bisschen eingegrenzt. Da habe ich vorhin angedeutet, das ist so das, auf was ich mich noch so einlasse. Ja, das ist so 1er, 2er Bereich, 3er, 4er Bereich irgendwie. Ja. Natürlich, wenn dann irgendwann Eltern dastehen, das passiert ihnen natürlich in der Praxis immer wieder, oder auch Schüler, die dann sagen, und was ist es jetzt? Dann kriegen die auch ihre Note. Irgendwie, ja. Aber das ist natürlich dann vollkommen okay. Ja, aber da kommt nichts Rechnerisches raus, so nach dem Motto, das war eine 2,2 oder so. Ja. Und du hast da 3 Blogbeiträge geschrieben, der erste war 1,7, der nächste war 2,2, der nächste 3,3, jetzt gibt das eine 2,7 oder so. Ja. Also sowas geht da nicht mehr. Ja. Das passt überhaupt nicht zu dem System und das ist halt das, was ich meine. In dem Moment, wo Sie sowas anfangen, müssen Sie über solche Sachen wie Bewertung, über Ihre Rolle im Klassenraum, über Ihren Aufbau des Unterrichts, über die Länge Ihrer Unterrichtsphasen, müssen Sie höllisch nachdenken und werden ganz schnell merken, dass das mit dem, was Ihnen vielleicht mancher Fachdidaktiker hier an der Uni noch erzählt, nicht so ganz zusammengeht. Ja, muss ich mal gesagt haben. Ja, okay. Ja. Nein, es geht in das Fach dann. Ja. Also diese Kindergartenblocks zum Beispiel, die splitten wir auf. Das geht zu einem gewissen Teil in die Deutschnote rein. Das heißt, der Deutschkollege liest sich das durch. Ja, und das geht in die Deutschnote ein. Und es geht zum gewissen Teil in die GL-Note, Gesellschaftslehre-Note ein. Das heißt, auch der Kollege guckt sich diese Blogbeiträge durch. Und nee, das nicht. Wir haben jetzt auch noch keinen Religionskollegen, der das macht an der Schule. Ich habe jetzt letzte Woche mit einem gesprochen, der da Interesse gezeigt hat. Da müssen wir mal gucken, ob wir im nächsten Halbjahr einen aufsetzen. Aber wie die das dann benoten, bewerten. Das war nur dieses Portfolio. Die haben zu jedem Fach, für mich als Klassenlehrer, haben die einen Beitrag geschrieben, was ist in den Fächern gut gelaufen. Und ich habe das dann so an die Kollegen gestreut, damit die dann ihre Zeugnisse damit so ein bisschen dran ausrichten konnten. Aber ja, also dieses Kindergartenprojekt zum Beispiel, das ist fächerübergreifend, ja, das geht sowohl in die Deutschnote, da ist sowohl der GL-Kollege mit beteiligt das überbindet die beiden Fächer. Wir hatten ein Projekt, das hat mit Navi zusammengearbeitet, Naturwissenschaften ist das bei uns, da haben wir rund ums Baumprojekt, das war ein Wiki, das wir da erstellt haben. Da haben dann sowohl der Deutschkollege, was so das Schriftliche und den Ausdruck angeht, und der Navi, der Naturwissenschaftskollege, so auf die fachlichen Inhalte geschaut und so. Das kann man sehr gut verbinden. Also da bieten sich solche Plattformen auch super an dann. Ja, da. Na, da bin ich gerade am Schauen. Ich hatte Ihnen das nur gesagt, dass das so die Tendenz ist. Es geht in die mobilen Anwendungen. Ja, das ist der Trend, der dahinter steckt. Also ich glaube, in 3 Jahren müssen wir über sowas nicht mehr reden, da sind wir nur noch mobil. Da entsteht vom BuddyPress selber gerade eine passende App dazu. Die muss noch so ein bisschen adaptiert werden, die ist in den Kinderschuhen. Das habe ich mir in den Weihnachtsferien kurz angeschaut. Ich gehe davon aus, dass wenn Sie mich im Dreivierteljahr nochmal fragen, dann ist die App wahrscheinlich fertig und dann ist das ähnlich wie so ein Plugin, das Sie dann dazu installieren irgendwie. Und dann läuft das. Also, ja, natürlich. Ja, also Sie, ja, natürlich, auch ich kann. Ich mache ja auch meine Noten mit dem iPhone und so. Ja. Das geht schon. Und Sie, was wollte ich sagen? Jetzt Mobilversion. Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen jetzt.
Teils. Genau.
Ja, also wir haben, wie gesagt, auf 104 Schüler den Computerraum mit 6 Geräten. Wir haben den Laptopwagen mit 13 Geräten. Und der Unterricht darf dann halt einfach nicht mehr für 30 Schüler konzipiert werden, sondern das sind dann sogenannte Lernräume, Lernlandschaften, die Sie da entwickeln. Und dann können die Schüler aus verschiedenen Angeboten wählen. Ja, also Sie können Donnerstag, 3., 4. Stunde, haben Sie die Möglichkeit, an Ihren Blogs zu schreiben. Oder 6, 7 andere arbeiten gerade an Ihrem Navi-Projekt weiter. 6, 7 andere arbeiten an Ihrer Mathehausaufgabe weiter. Ja, das heißt, Sie müssen Lernräume schaffen, die offen sind, die schülerzentriert sind und die eigenen Lerntempi und eigene Lernansätze erlauben. Und in dem Moment schaffen Sie es, auch mit einer geringeren Ausstattung, da alle zufriedenzustellen. Ja, dann kann man das rhythmisieren und kann den Gong schlagen nach 20 Minuten und dann wechseln alle einmal weiter oder suchen sich eine neue Aufgabe. Ja, und dann kommen die nächsten 6 an die Laptops oder solche Szenarien sind da eher gefragt.
Dann. Das wäre ja dann auch in der Richtung mit Apps, nicht? Wenn ich davon ausgehe, dass wir mit Smartphones da sind, dass ich so in Gruppenarbeit dann, die haben bestimmt ja auch GBs dann da hängen, dass ich die dann sofort projizieren kann oder damit arbeiten kann. Ja. Diese Vernetzung ist noch nicht passiert.
Ja, also was passiert ist halt, wir haben diese Laptops da stehen und dass Schüler dann, wenn sie da so einen Blogbeitrag schreiben wollen, auch schon mal fragen, Herr Scheppler, darf ich das auch mal mit meinem iPod machen irgendwie, weil sie damit online gehen können. Und das ist natürlich genauso möglich. Ja, dann sitzt der Schüler halt nicht mehr vorm Laptop draußen im Treff irgendwie oder im Gemeinschaftsraum, sondern er sitzt dann in der Ecke vom Klassenraum mit seinem iPod, ist im Moment noch so ein bisschen friemelig, ja, weil die App halt noch nicht da ist. Aber das ist natürlich durchaus denkbar, dass diese Szenarien in unmittelbarer Zeit da sind. Ist nicht mehr weit. Mir ist eingefallen, was ich sagen wollte, was so in die Arbeitsbelastung reingeht, so eine Plattform zu erstellen. Rechnen Sie da mal 3, 4 intensive Arbeitstage für, na, machen Sie das in den Ferien oder übers Wochenende. Ja, dann haben Sie die Plattform stehen, das ist so der Arbeitsaufwand. Zusätzliche Arbeitsbelastung, so Blogs zu kommentieren. In der Stoßzeit vielleicht 1,5 Stunden am Nachmittag. Ja, kommt so ein bisschen gleich mit der Unterrichtsvorbereitung, die ja dann vielleicht ein bisschen weniger ist. Aber es ist keine immense Zusatzbelastung. Im Gegenteil, es ist dann eine Erleichterung, wenn die Plattform einmal steht, können Sie die ja immer wieder erweitern und ergänzen. Und dann sind die Einrichtungsphasen natürlich deutlich kürzer. Wenn ich sage, die Plattform aufsetzen, so in 3, 4 Tagen für den ungeübten Nutzer, jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat, also ich würde Ihnen so eine Plattform vielleicht in einer Stunde da wieder hinstellen. Wenn Sie das ein paar Mal machen, kriegen Sie Routine. Und wenn Sie dann einfach einen neuen Blog da draufsetzen wollen, dann sind das 3, 4 Klicks. Ja, nur, dass Sie mal so eine Vorstellung davon bekommen, dass das keine immense Arbeitsbelastung ist, die da auf Sie zukommt. Ja, das ist eine Einmalinvestition, die Sie am Anfang leisten müssen. Und das Weitere, wenn das läuft, das sind Ergänzungen, das sind Erweiterungen, die sind schnell gemacht. Das ist also ähnlich wie eine normale Unterrichtsvorbereitung dann. Ja, also da dürfen Sie keine Angst haben, dass Sie da die Welt neu entdecken müssen irgendwie. Ja, ja, klar, wir sind in der Zeit jetzt.
Wir sind ja in der Zeit. Ich habe es unheimlich genossen.
Okay.
Ich hoffe nur, dass Sie aus dem System fliegen, dann zu uns kommen, weil es ist schon spannend. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt heute, vor allen Dingen auch, wie Sie eingestiegen sind mit dem Differenz. Also ich persönlich habe das gelernt, SNS und diese Differenz zu den Online-Communities, und da steckt was drin. Also da sollten Fachdidaktiker dann noch viel, viel stärker drüber nachdenken. Und wie gesagt, nur mit den 2-3 Tagen, ich weiß nicht, Sie können ihn dann ja immer anrufen oder in seinen Blog reinschreiben. Wenn Sie dann nach 4 Wochen verzweifelt dann in den Kabeln hängen, dann.
Ja, also dann werfe ich das gerade nochmal an, dass Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Da können Sie Nachfragen noch stellen. Ist ja häufig so, dass man jetzt heimfährt, daheim beim Rotwein sitzt und denkt, ah Mensch, ist der Scheppler weg, das wollte ich noch fragen. Schieben Sie es einfach danach.
Also Twitter ist besonders schnell, nicht? Da weiß man immer, wo Sie sind und was Sie machen. Das habe ich natürlich, das muss ich jetzt auch negativ sagen, das habe ich natürlich den neuen Lehrer abgewürgt, also diesen Netzlehrer, den
ja
für mich in ganz besonderer Weise repräsentieren, wo alle dann sofort draufgehen. Das ist natürlich noch sehr interessiert.
Okay.
Das ist so eine ganz wichtige Frage, wo Sie sagen, jetzt muss ich die loswerden. Ja.
Ich frage mich generell bei relativ offenen Unterrichtskonzepten, immer ist es für jede, die empfehlen, zu machen und umzusetzen, ist das sinnvoll? Oder nur in der Schule, wie wir in der Landesschule?
Ja. Ja, also ich kann da konkret kurz antworten aus meinem Referendariat. Die ganz praktische Erfahrung, wenn Sie an eine Regelschule gehen, wo das überhaupt nicht praktiziert wird, werden Sie Probleme haben, werden Sie Schwierigkeiten haben. Offenes Lernen, selbstständiges Lernen, offene Lernphase ist ein Lernprozess, sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler. Das heißt, Sie müssen das kultivieren, Sie müssen das etablieren. Ja, wenn Sie das machen, wenn Sie einsteigen und an eine Regelschule kommen, wo das nicht ist, brauchen Sie bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, um das mit Ihren Schülern zu besprechen, wie funktioniert das, wie ist die Bewertung anders, worauf legen wir Wert. Es kommen ganz andere Sachen wie Lautstärke und Bewegung im Raum und solche Sachen mit dazu. Das muss auch gelernt werden von den Schülern. Ja, das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Wir lernen das halt von der 5. Klasse an mit unseren Schülern und lernen immer wieder, wie verhalten wir uns in solchen offenen Phasen. Was gilt es da zu beachten? Wie gehe ich mit meinen Mitschülern um? Und solche Sachen, ja, das müssen Schüler lernen. Das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Dann ist es aber aus meiner Sicht mit jeder Klientel machbar.
Und mit jeder Schulleitung?
Ja.
Okay, jetzt genau für die Vor. Ja. Bis nächste Woche und dann werden auch